grüße euch, ihr großartigen Menschen, zu einer ganz besonderen Folge des GameStar Podcasts, einer Live-Podcast-Folge. Wir dachten uns, wenn wir schon hier streamen, die E3 live begleiten, dann sollten wir auch das noble GameStar Podcast-Gremium zusammentrommeln, um ein Fazit zu ziehen. Und mit Fazit ziehen meint natürlich ganz banal, den Sieger zu küren. Denn darum geht's ja im Leben, ne? Wer gewinnt? Und darüber wollen wir heute reden. Wir, das bin ich und das sind meine beiden wunderbaren Podcast-Kollegen Michael Graf und Dimitri Hallay. Auch zwei absolute Gewinnertypen. Hallo.
Hallo.
Oh, da gib mir doch gleich mein Herz auf. So fängt's doch schön an. Eigentlich ist alles gesagt. Dankeschön.
Ja, mehr muss man ja gar nicht sagen, ne? Und wir wollen heute eben nicht nur untereinander reden, das ist das Besondere an dieser Podcast-Folge, sondern wir wollen auch mit den Zuhörern reden, die hier live im Twitch-Chat mit uns dabei sind, zuhören und sicher auch so ihre Meinungen darüber haben, wer die E3 gewonnen hat. Weil man sagen muss, wir haben dieses Thema schon letzte Woche festgelegt, bevor die E3 losging. Wir wussten nicht, wie einfach die Frage zu beantworten sein wird. Es ist natürlich Gearbox, ne? Also.
Okay, Gearbox verliert schon automatisch, das wurde auch im Chat schon angedeutet, weil sie Homeworld 3 nicht gezeigt haben, sondern nur gesagt, dass es in Produktion ist. Dankeschön. Aber
wir haben hier dich erwähnt, Micha, als wir das live geschaut haben und bei jedem Homeworld-Fact, der kam, wo ich dachte, ja, der Micha weiß das alles schon, was ihr ihm hier sagt über Homeworld. Der weiß, dass das vor 20 Jahren das erste 3D-RTS oder whatever war.
Wie, wer weiß das denn nicht? Also, ich meine, das ist doch wohl Allgemeinwissen. Und ich hab's neulich schon mal im Podcast gesagt, wenn Gearbox dieses Jahr nicht Homeworld 3 zeigt, dann fahr ich dahin und hole es mir. Sie haben noch, haben sie die Wahl, ja? Das ist alles, also es liegt in ihrer Hand jetzt. Mal sehen, mal sehen. Ich muss aber dazu sagen, Tiny Tina's Wonderlands habe ich mir heute erst den Trailer angeguckt, so im Nachhinein, und fand's erst, als es so angekündigt wurde und ich drüber gelesen habe ich so gedacht, was ist das für ein komisches Spiel irgendwie mit dieser Fantasy-Welt und dann Borderlands-Gemisch und so. Und dann habe ich es jetzt gesehen und dachte mir, das könnte eine Art Spiel werden, die es so lange nicht gab, zumindest in der Größe vielleicht, nämlich so mal wieder ein Parodiespiel, wo so ganz viele Fantasy-Motive irgendwie so durch den Kakao gezogen werden. Und dachte mir, ja, vielleicht, also spielen werde ich es vielleicht trotzdem nicht, aber es ist interessanter, als ich gedacht habe.
Das stimmt. Aber Dimi, du kannst vielleicht, weil ich finde, es gibt, wenn wir die Frage nach dem Gewinner küren wollen, sie wurden auch schon genannt, es gibt, finde ich, eigentlich nur zwei zur Auswahl. Und beide haben dich, soweit ich weiß, ziemlich begeistert, weil sie auch viel hatten, was deinen Geschmack trifft. Es ist entweder Microsoft oder Elden Ring.
Ja,
oder was würdest du sagen? Oder Rocksmith. Wer hat gewonnen? Oder Rocksmith Plus, ja.
Für mich hat Microsoft gewonnen. Also tatsächlich, das wäre für mich auch direkt der Gewinner der E3. Also es wäre nicht ein Spiel, sondern tatsächlich zu sehen, wie nach all diesen Jahren, wo, sage ich mal, Microsoft in der Momentaufnahme bei dem, was sie halt machen mit irgendwie in Exklusivtiteln, mit der Xbox One und so weiter, da sahen sie oft nicht so sonderlich toll aus. Ja, und ich meine, auf dem PC mit dem Microsoft Store, Windows Store und der Xbox App, das sieht immer noch nicht toll aus. Aber ich finde, jetzt dieses Jahr auf der Pressekonferenz hat man wirklich gemerkt, was der große Plan von Microsoft ist. Beziehungsweise man wusste es schon vorher, aber jetzt hat man es halt wirklich im großen Stil gesehen. Also was da an Ankündigungen rausgehauen wurde, was da an neuen Spielen angekündigt wurde. Natürlich auch die Bethesda und Microsoft, das Zusammenspiel von beiden, Starfield und so weiter. Das war eine krasse Show. Und das war auch endlich mal wieder so eine Show, wo ich mir danach gedacht habe, boah, wann zur Hölle soll ich all das spielen? Weil ich so viel Bock habe auf so viele von diesen Spielen. Ja, Forza, Flight Simulator, Battlefield, dieses Replaced, was einfach fantastisch aussieht. Und. Also da war extrem viel gutes Zeug dabei. Und das ist für mich krasser als Elden Ring.
Das ist aber auch dein Problem natürlich, weil du halt so ein Spielertyp bist, der ja irgendwie sich für sehr viel begeistern kann. Dann hast du halt solche Probleme. Ja, du musst halt mehr sein wie ich, der halt bei zwei Dritteln dieser Spiele dachte, okay, das ist ein Shooter, ist raus. Okay, das ist ein Rennspiel, ist raus.
Aber bist du denn eher Forza oder eher Battlefield, Maurice?
Da sprichst du hier mit genau den beiden Richtigen über Multiplayer-Shooter und Rennspieler. Das sind ja quasi unsere Fachgebiete. Aber immerhin Age, ne? Also Maurice, das muss selbst dich beeindruckt haben bei Microsoft.
Ja, natürlich. Das stimmt. Auch wenn vorher meine lieben Stream-Kollegen hier in Zweifel gezogen haben, ob es überhaupt auftreten wird
im Lauf der Show und war ja durchaus was, wo man sich überlegen konnte. Ich sehe auch hier gerade sehr klar, dass im Chat Microsoft, da sind sich alle einig, es gibt ein paar Elden Ring Nennungen, aber es wird weitgehend klar zugunsten von Microsoft entschieden. Aber dann gehen wir doch mal in die konkreten Spiele. Micha, was war dein Einzelhighlight dieser E3? Das Spiel, worauf du dich jetzt am meisten freust, die Ankündigung, wo du dich am meisten gefreut hast, was auch immer, irgendwas in der Richtung.
Ich bin ein einfacher Mensch.
Geht auch an den Chat raus, die Frage.
Definitiv, ja. Ich bin ein einfacher Mensch und deshalb muss ich einfach sagen, Starfield. Weil ich ja das ganze Jahr über schon immer sage, ich will endlich irgendwas von Starfield sehen und dann kommt Microsoft endlich und zeigt mir nichts von Starfield, sondern halt nur einen Trailer in Engine, der aber kein Gameplay zeigt, sondern halt irgendwie so, wie das Spiel aussehen wird, aber nicht, wie sich's eigentlich spielt. Und das ist ja das Absurde an dieser ganzen Präsentation gewesen, dass sie endlich etwas zeigen, ohne aber wirklich zu zeigen, was das für ein Spiel ist. Todd Howard hat ja danach
bei einem
Interview gesagt. Ja, es ist halt so, genau. Natürlich ist es Absicht, ja, dass die Marketingmaschinerie rollt erst an und soll unsere Fantasie beflügeln. Aber Todd Howard hat auch danach beispielsweise in einem Interview gesagt, oder das ist halt irgendwie zeitgleich erschienen, keine Ahnung, Todd Howard, wahrscheinlich gibt's fünf Todd Howards, die irgendwie in der ganzen Welt unterwegs sind und schlaue Sachen sagen über Starfield. Und er meinte, naja, strukturell wird das Spiel gar nicht so unähnlich sein zu Skyrim. Das heißt, im Prinzip, du hast eine Welt, die du erkunden kannst, da hast du verschiedene Punkte, natürlich dann im Sci-Fi-Setting mit Planeten und so, gehst du hin, dann findest du dort Leute, die geben dir Aufträge, dann erfüllst du die Aufträge und kriegst einen Sack Space Gold. Ja, also so ungefähr, das hat er jetzt so nicht gesagt, aber und da denke ich halt auch, okay, wenn sie das jetzt gezeigt hätten, das wäre zu simpel gewesen. Ja, dann hätten wir halt alle gesagt, naja, es ist halt Skyrim im Weltraum, klar halt mehr mit Sci-Fi-Waffen, wahrscheinlich wieder Ego-Perspektive und Third Person. Aber was sie ja viel mehr stattdessen in diesem Trailer andeuten, ist so halt Atmosphäre und so ein bisschen diese Story-Prämisse mit diesem Artefakt, was halt irgendwie untersucht wird und wahrscheinlich interstellare Reisen erlaubt. Also da wird es jetzt ganz viel Spekulation geben in den nächsten Monaten, was wirklich drinsteckt in diesem Spiel. Und ich sag's ehrlich, deswegen sage ich, ich bin ein einfacher Mensch. Mir macht das Spaß. Ich bin abends noch gemeinsam mit Elena im Teams-Chat da gesessen und habe diesen Trailer Frame für Frame durchgeguckt, um wirklich zu schauen, okay, was versteckt sich noch wo? Was kann man diese handschriftlichen Notizen auf dieser Zeichnung vor diesem Alien-Artefakt, den man da sieht, was kann man da entziffern, was kann man darauf lesen? Mindestens die Hälfte der Sachen, die wir gefunden haben, steht nicht mal in dem Artikel, den Elena geschrieben hat, weil es einfach zu obskur war, selbst uns, also irgendwie, oder auch zu unwichtig im Endeffekt dann. Aber so diese Schnitzeljagd im Trailer, das fand ich schon mal spannend. Und diese Prämisse zu sagen, okay, es ist Skyrim im Weltraum, weil Weltraumspiele sind immer besser als alle anderen Spiele, das finde ich toll. Also das hat halt, das hat Potenzial. Natürlich können sie das noch in den Sand setzen oder es kann am Ende irgendwie langweilig und doof sein. Aber ist mein Highlight. Jetzt habe ich schon viel zu lang geredet. Dimmi, mach du weiter.
Ja, ich wollte nur noch kurz unterstreichen, ich finde diese Raumfahrer-Science-Fiction, von der Elena ja auch ein Riesenfan ist, ich finde die einfach toll. Und ich finde es cool, dass Skyfield, ja, dass das in diese Richtung geht. Also ist auch ein Spiel, das ich sehr cool finde. Bei mir ist es ein bisschen schwierig mit dem einen Kandidaten, weil ich vorher war ich ja voll auf Battlefield. Und ich finde, ich freue mich auch auf Battlefield 2042, wirklich, weil ich einfach so Bock habe auf ein Spiel, das mal wieder mein ganzer Freundeskreis spielen wird. Und wir werden auch Maurice dazu kriegen, weil es ja Bot-Matches gibt.
Verdammt.
Also da habe ich mich im Vorfeld sehr drüber gefreut. Und ich finde, das, was man gesehen hat, sieht auch gut aus. Ich habe nur einfach zu viel Skepsis auf Basis der letzten DICE-Releases. Es soll jetzt auch gar nicht zu zynisch klingen, aber zum Beispiel dieser Tornado, das ist was mir einfach noch, wo ich denke so, ich weiß nicht, ob das cool ist, ja, dass irgendwie Wirbelstürme auftreten können auf einer Multiplayer-Map. Vielleicht wird das einfach nur so ein Gimmick, ja, vielleicht wird das alles super egal, aber ich merke, ich bin einfach sehr vorsichtig und sensibel geworden, was Dinge betrifft, die ein Battlefield noch verbocken können, weil Battlefield hat immer so viel Potenzial, da sind so viele coole Ideen drin, und dann scheitert es oft an so ein, zwei, drei Sachen, wo man denkt, ach Mann, warum musste das denn jetzt so sein? Warum müssen da denn jetzt Lootboxen in Battlefront drin sein? Das macht mich halt so ein bisschen skeptisch, aber prinzipiell habe ich auf dieses Spiel Bock. Jetzt gerade, wenn man mich so rein mit meiner emotionalen Befindlichkeit abholt, bin ich aber eher auf Forza, also Forza Horizon 5. Alter, sieht das aus. Also was sie da gezeigt haben an Technik, ja, wie dieses Mexiko.
Ich sehe auch schon AK im Chat, die jetzt gleich jubeln wird mit dir, weil sie hat Michi und mich, zwei ähnliche Banausen wie Micha und mich, auch schon, sage ich mal, zu philosophiert, um es mal neutral zu sagen. Aber erkläre uns die Faszination des Rennspiels.
Also ich meine, selbst wenn ihr Rennspiele doof findet, ihr müsst ja einfach sagen, die Technik, das sieht einfach wahnsinnig gut aus. Ja, das ist
das ja
in Engine, also selbst allein diese Regentropfen, was man da sieht, diese dichte Atmosphäre und so, das ist einfach der Wahnsinn. Und da zeigt halt die Xbox Series X, was da auch technisch in Zukunft geht. Microsoft hatte ja bisher Probleme mit so starken Exklusivtiteln. Und da sieht man jetzt mal, wo die Reise halt eben hingeht mit Forza Horizon. Also das ist eigentlich super spannend. Und darüber hinaus ist einfach das Erkunden von diesen Welten. Und das ist eigentlich Hand in Hand mit dem, auch was der Flight Simulator einem ermöglicht. Forza ist ja mehr als nur ein Rennspiel, also Forza Horizon. Es geht ja auch wirklich darum, sich so ein Land zu erschließen, ja, in einer komprimierten Form, klar. Aber als jemand, der jetzt auch, ich meine, man durfte ja sowieso erst eine ganze Weile nicht groß raus, aber als jemand, der jetzt auch viel von der Welt noch nicht gesehen hat, das weckt einfach den Entdecker in mir diese ganze Welt mal anzuschauen. Ich fand das schon in Forza Horizon 3 so toll, mir Australien mal anzuschauen. Dann mit England in Forza Horizon 4, okay, das war jetzt nicht das absolut exotischste Setting, aber da haben sie auch sehr viel rausgeholt. Und jetzt mit dem neuen Szenario, ich habe da so Bock drauf, mir jeden Winkel dieser Welt anzuschauen, mir diese einzelnen kleinen Örtchen anzuschauen, da durch die Wüste zu fahren. Und was sie ja auch gut hinbekommen immer, ist wirklich ein Land, mit dem man bestimmte Dinge assoziiert, wie meinetwegen trocken, staubig, viel Wüste, so vielfältig darzustellen in der Open World, dass man danach einfach was gelernt hat. Und
diese Maya-Tempel fand ich geil.
Ja.
Es wird ja im Chat gesagt, und da würde mich mal interessieren, ob du dieser Meinung zustimmst und Micha und ich gar keine Ausrede mehr haben. LP Dial sagt, man muss kein Rennspiel-Fan sein, um Forza Horizon zu mögen. Stimmt das, Dimitri Halley?
Naja, Forza Horizon war jetzt gerade mit den letzten Teilen mehr so, also sie haben es versucht, diesen Spielplatz so divers zu machen, dass du ja nicht mal mehr die Rennen gewinnen musst, um weiterzukommen. Also sie haben es halt so skalierbar gemacht, welche Art Erfahrung Forza Horizon für dich sein soll. Das gibt, hat man ja auch beim Gameplay jetzt gesehen, dass es ja auch so da eine Map gab, wo man einfach nur irgendwie Bowling-Pins umgefahren hat, wo es einfach ein reiner Fun-Racer war, versus halt klassische Rennen, die es auch immer noch gibt. Und das ist halt das, wo sie anders als mit Forza Motorsport halt mit Horizon hinwollen. Dass es ein Spielplatz sein soll, wo du wirklich ohne Stress von außen sagen kannst, will ich das einfach nur als Koop-Erkundungsspiel mit meinen Kumpels spielen? Will ich das als Racing-Game spielen, mit irgendwie Anspruch auf Competitive? Dann gibt's ja auch ein Ranked. Oder will ich einfach nur wildes Chaos verursachen? Dann kann ich das auch machen. Oder will ich einfach nur andere Spieler trollen? Und wenn ich selbst nicht getrollt werden will, kann ich das ja auch wiederum ausschalten, dass andere mich nicht rammen können und so weiter und so fort. Und ich denke, da werden sie halt auf jeden Fall komplett dran festhalten mit Forza Horizon 5.
Shadowman of the North wünscht sich eine Hybridlösung eurer beiden Favoriten. Ein Starfield in der Forza Horizon Engine wäre ein Traum.
Oh ja.
Ja, so jetzt geben wir Bethesda erstmal bitte bisschen. Okay, ich habe Bethesda Jahre nicht mehr irgendwie den Benefit of the Doubt gegeben, aber das ist ja wirklich eine neue Engine jetzt. Endlich mal nach gefühlt 50 Jahren oder sowas. Ist ja wirklich die Creation Engine 2. Und man hat ja gesehen, es sah ja durchaus nicht schlecht aus, das Starfield. Also verglichen mit dem, was da ist, vielleicht diesmal wirklich 16 times the detail, wie sie es bei Fallout 76 versprochen haben, vielleicht wirklich sogar drin diesmal, in echt. Wir werden sehen. Ansonsten erfährst du viel Zustimmung, Dimi. Forza hat hier ganz viele Fans im Chat.
Und ich habe ja den Anfang gesehen, dieser Präsentation von Forza, wo man erstmal diese Landschaften sieht, diese Wüstenlandschaften, dieses Mexiko. Ich dachte mir, boah, geil, was ist das denn? Und dann schwenkt die Kamera zu diesem Auto und ich dachte mir, ah ja, okay, Forza. ja. Also das ist wirklich, diese Welt ist so fantastisch gestaltet und sieht so hervorragend aus, dann auch mit den Spiegelungen, dem Raytracing-Zeug, das da drin steckt. Und ich dachte mir, lass mich doch mal aussteigen da. Ja, und lass mich doch mal also rumlaufen, weil ich finde, ich kann diese Faszination, auch dieses Erfahren dieser Welt, kann ich ganz wunderbar verstehen. Aber ich will's halt, ich bin halt nicht so der Autonerd. Ja, also das würde ich gerne anders erkunden.
Also ich sag mal, wenn das jetzt stattdessen ein Star Wars-Spiel wäre, ja, das wäre auch cool mit der Technik. Ich sag gar nicht, dass es jetzt.
Ja, Podracer, ja.
Das wäre doch geil, ein Podracing-Spiel.
Da kriegt man mich auch zu Rennspielen. Das Podracing-Spiel damals habe ich gespielt.
Ja, da sind wir uns einig, ja.
Ja. Bei mir ist ja leider immer so ein bisschen so, dass sage ich mal, Menschen wie mich werden ja eher auf der Gamescom angesprochen als auf der E3. Das heißt, so ein ganz persönliches Highlight, also es war also gerade Microsoft hat eine geile Show mit vielen geilen Spielen abgeliefert, aber gar nicht so viel gerade Neues, wo ich jetzt gesagt habe, okay, das trifft genau meinen Geschmack. Aber im Gegensatz zu Micha habe ich immerhin konkrete und baldige Release-Termine für interessante Sachen für mich bekommen, nämlich Release-Termine für Age of Empires 4 und Diablo 2 Resurrected, beide dieses Jahr tatsächlich September und Oktober. Das ist natürlich jetzt, sage ich mal, kein Highlight der E3 im klassischen Sinne, aber es hat mich trotzdem gefreut, weil ich jetzt weiß, okay, verdammt, dieser Herbst wird voll für mich, weil da kommt ja auch schon Total Warhammer 3 raus und Lost Ark kommt in der Zeit auch noch raus, da bin ich dann gut beschäftigt. Aber das finde ich ja auch cool. Und vor allem hat mich bei Age of Empires gefreut, dass einige meiner lang gehegten Prophezeiungen alle eingetreten sind. Zum Beispiel doch noch die Franzosen als eigenes Volk, ja, wo ich mit Fabiano immer wieder hin und her diskutiert habe, ob das noch kommen wird oder nicht. Und die Johanna von Orléans und Genghis Khan-Kampagnen und so weiter und so fort. Also Age of Empires 4 wird halt immer mehr genau das, was ich prophezeit habe. Und alles, was genau wird, was ich prophezeit habe, kann ja nur ein gutes Spiel werden. Und ergo wird Age of Empires 4 offensichtlich ein gutes Spiel, hoffe ich. Sie müssen nur noch die Pfeile kleiner machen. Man hat es nicht so ganz gesehen, finde ich, in dem Gameplay da. Man hat kurz mal Pfeile gesehen, ich weiß nicht, ob die kleiner waren. Aber so kam auch ich auf meine Kosten immerhin. Auch wenn so die ganz großen Headliner, auch wenn ich anerkennen kann, dass sie gut sind, so ja, klar, Battlefield, ne, und Forza und so Zeugs ist ja alles schön für Leute, die das mögen. Aber ich bin zu innerlich tot dafür.
Auf was freust du dich denn mehr? Auf Age oder auf Diablo?
Das ist eine sehr gute Frage. Also, Diablo ist halt die sicherere Bank, sag ich mal so. Weil bei Diablo 2 Resurrected, da weiß ich schon, dass es mega geil wird. Ich hatte ja schon neulich in unserem Stream, wo wir einfach wieder das alte Diablo 2 gespielt haben, richtig Spaß. Überraschend viel Spaß, noch selbst mit der alten Grafik. Und man sieht ja schon, wie es aussieht. Also, es wäre eine sichere Bank, wenn es nicht Warcraft Ironforged gäbe, sagen wir mal so. Aber man muss sich schon anstrengen, um das jetzt noch in den Sand zu setzen. Aber gleichermaßen ist natürlich Diablo 2 ist halt Diablo 2, wenn das ist halt dann immer noch gut. Age 4, wenn es gut wird, wäre mir viel wichtiger. Also, wenn ich mir wünschen würde, dass eins von beiden gut und eins wird eine Katastrophe, dann ist mir viel wichtiger, dass Age 4 gut wird, weil das ist zukunftsgerichtet, ja. Diablo 2, wenn das eine Katastrophe wird, habe ich immer noch das alte Ding. Und ist ja okay, Diablo 2 kann mir niemand mehr wegnehmen, sozusagen. Aber Age 4 ist auch das unsicherere von beiden, weil das kann halt auch noch verbockt werden, viel mehr. Das klingt bislang gut, wir haben es nicht gespielt. Wir können nicht sagen, ja, bei Diablo 2 wissen wir ja, kennen wir, wie es spielt. Ne? Bei Age 4 wissen wir es nicht. Kann auch noch Mist werden. Aber ich hoffe, also ich bin gespannter auf Age 4, sagen wir so rum.
Ja. Kann auch noch Mist werden, das Spielejahr 2021 in der Nacht. Ich finde echt, also das ist ja auch ein bisschen dieses, der Knackpunkt bei dieser digitalen E3, die wir jetzt erleben. Die Präsentationen sind ja da nicht live, du kannst nicht direkt mit den Leuten reden. Wir haben im letzten Podcast schon viel diskutiert, was halt so eine Live-E3 nochmal unterscheidet von dieser komplett digitalen. Unter anderem halt auch, dass man dadurch, dass die Präsentationen halt alle vorgefertigt sind und die Microsoft-Pressekonferenz haben sie wahrscheinlich schon vor 6 Wochen gedreht oder so und dann Phil Spencer ist in Sommerurlaub gegangen. Also man kann noch ein bisschen schlechter einschätzen, habe ich das Gefühl, wie gut die Sachen denn letztlich wirklich werden, wenn sie einem halt nicht live in einer kleinen, stickigen Kammer vorgespielt werden. Nicht, dass man es da immer könnte, ja, auch da kann sich bis zum Release noch vieles verändern. Aber es gibt echt vieles, wo ich auch selber so gedacht habe, ja, es sieht schon geil aus. Auch in Elden Ring, ja, natürlich, der Gameplay-Trailer, der gezeigt wurde. Es juckt mich schon irgendwie, aber eigentlich zeigt es ja noch gar nicht so viel, was sie jetzt. Es ist ja irgendwie auch kein zusammenhängendes Gameplay, es ist keine richtige Präsentation. Sie zeigen nicht irgendwie, okay, komm, wir laufen mal durch ein Gebiet und ich erkläre euch im Detail, wie das Kampfsystem funktioniert, sondern es ist, und das hatten sehr viele der Sachen, die wir jetzt gesehen haben und der Spiele, die jetzt auch gezeigt wurden, mehr so Atmosphäre, Mut, Stimmung, das ist die Welt, die wir haben wollen. Und da gibt's auch nichts zu sagen. Atmosphäre ist super wichtig. Aber wird's denn am Ende wirklich geil, auch in Elden Ring, ja? Wird es denn wirklich so eine Open World verbinden können mit diesem kryptischen, Dark Souls-mäßigen Storytelling, was man sich zum Teil halt selber zusammenpuzzelt, um es sich richtig erschließen zu können? Ergibt das Sinn? Macht das Spaß? Also, und dann fragen Leute mich und ich sage, maybe, aber ich hoffe es.
Ja, es gab sehr wenige Spiele, die wirklich konkret länger gezeigt wurden. Guardians war eins. Forza wurde ja auch ausführlicher gezeigt. Es war das eine Spiel auf der Microsoft PK, wo wirklich ein bisschen mehr auch mal rumgefahren wurde und so im Vergleich. Aber es waren nicht viele. Und es waren auch sehr viele kleine Indies selbst. Es waren nicht nur die großen, auch so auf der PC Gaming Show und so. Es waren sehr viele so, jetzt haben wir hier noch einen Render-Trailer oder so dazu, der auch kaum was verrät. Das fiel mir halt auch durchaus negativ auf, dass man bei vielen Spielen sehr im Unklaren blieb. Das, wo ich am meisten mir mehr Details gewünscht hätte, das ist peinlich, jetzt ist mir gerade der Name wieder entfallen, aber ihr werdet wissen, was ich meine, das Arcane-Spiel, das Vampir-Multiplayer-Open-World-Shooter-Spiel. Wie hieß es? Hieß es Redfall?
Redfall.
Wie hieß es nochmal? Redfall, genau.
Ich kann mir Redfall sehr gut merken, weil die Kollegen sich heute im Chat verschrieben hatten zu Red Falafel. Und das ist für mich jetzt die Eselsbrücke, weil ich mag Falafel sehr gerne. Ja. Und, ne? Genau.
Aber ja, das Redfall, fand ich, hat dann einfach ein richtig cooles Setting irgendwie und wirkte spannend und interessant. Aber halt, du hast keine Ahnung, ist das jetzt so ein Left 4 Dead, wo du halt reingeworfen wirst in ein Multiplayer-Match und das spielst du durch und dann war's das? Hat das eine Story-Kampagne? Weil Open World haben sie ja gesagt, wie sehr ist das Multiplayer? Ist es, also ich finde, du hast sehr wenig dir jetzt wirklich konkret erschlossen, wie dieses Spiel aufgebaut sein wird.
Ja, und es ist halt Arcane-typisch. Also das ist ja bei Deathloop schon genau das Gleiche gewesen. Man sieht da halt erstmal diesen Mood-Trailer und danach ist man so, was ist das für eine Art Spiel? Was genau mache ich da? Was ich aber auch interessant finde, ist, ich finde auch da wieder, dass der Artstyle so ein bisschen all over the place wirkt, was mich prinzipiell eher so ein bisschen abschreckt. Ja, weil es wirkt halt so Patchwork zusammen auf cool getrimmt. Auch viele von den Sprüchen im Trailer sind halt so, okay, ich glaube, das ist dann eher für Humor für eine Generation nach mir. Aber Arcane liefert halt am Ende immer ab. Das war ja bei Deathloop genauso, dass ich mir am Ende dachte, boah, das ist jetzt, nachdem ich echtes Gameplay gesehen habe, einer der Shooter, auf die ich am meisten Bock habe 2021. Und ich glaube, wenn das Spiel dann am Ende auch ein mit irgendwie großer Welt ein Koop-Spiel wird, wo man Vampire jagt, dann könnte das richtig cool werden. Also das ist so eins, wo ich tatsächlich sage, da habe ich zumindest Vertrauen, dass da was dahinter steht, dass es kein Blendwerk ist. Wo ich bei anderen Spielen halt eher skeptisch bin und da voll bei euch bin, dass man erstmal irgendwie, also auch da sage ich jetzt natürlich nicht, geht vorbestellen, aber da bin ich, sag ich mal, vorsichtig optimistisch, dass das echt cool werden könnte und interessant. Es ist halt immer kreativ, was Arcane macht und das finde ich so cool.
Ja, das stimmt. Es ist ein bisschen, also bei Arcane, da, wenn ich auch da ganz, ganz egoistisch sein darf, die sollen halt einfach immer weiter Prey machen. Ist mir doch egal, ob irgendwie sie jetzt Koop angesagt ist und sie sich coole, kreative neue Settings ausdenken können und wollen. Sie sollen einfach weiter Prey machen. Das ist alles, was ich von ihnen möchte. Oder von mir ist auch noch ein Dishonored. Gerade.
Wollte gerade sagen, du hast dich versprochen, du wolltest Dishonored sagen.
Ja, genau. Ist ja ähnlich. Und ich finde, dieses Redfall, das sieht, ich finde nämlich genau, was du gesagt hast, dieser Stilmix und dieses, okay, es gibt halt auch noch jemanden mit so Psy-Kräften und dann gibt's den mit der Wumme und den Scharfschützen oder die Scharfschützin oder, also ich habe die Charaktere jetzt nicht mehr so genau im Kopf, aber das ist, das finde ich spannend, das finde ich auch gut erkannt und deswegen, ich dachte gerade so, das hätte auch ein Spiel sein können, das Ubisoft zeigt. Mhm. Eigentlich. Weil Ubisoft insgesamt, das wurde auch schon im Chat jetzt gesagt, redet doch mal über Ubisoft, Ubisoft wird hier total ignoriert, aber nein.
Ich wollte gerade sagen, Ubisoft, es wird gerade gestritten im Chat. Ubisoft macht meist nur mittelmäßige Spiele, sagt Flusen Johnny, während ein anderer sagt, ich habe es gerade gesehen, Stubenhocker, ich finde, Ubisoft wird immer runtergemacht, dabei sind die top. Und ein anderer sagt, Ubi hat meistens recht hohe Qualität bei mittelmäßigem Gameplay, was auch ein interessantes Lob-Nicht-Lob ist.
Das ist unser Podcast.
Das Fastfood-Restaurants des Essens, wird noch gesagt, macht halt generische und leicht verdaubare Kost. Singleplayer-Spiele spielt man einmal durch und gut ist, dazu sind die Preise zum Start zu hoch. Ihr habt doch da bestimmt jetzt Meinungen dazu, zu Ubisoft im Allgemeinen und dem, was sie konkret gezeigt haben.
Naja, also was man halt nicht vergessen darf, ist, dass Ubisoft, oder man muss so ein bisschen dahinter blicken, was Ubisofts Strategien sind. Die Präsentation von ihnen war jetzt, also es waren ja jetzt nicht reihenweise klassische Ubisoft Open World Core Gamer Spiele da aufgereiht. Man hatte halt sein Far Cry 6, okay, und sie haben ihr Rainbow Six Extraction vorgestellt. Aber man darf halt auch nicht vergessen, was für ein gigantischer Erfolg zum Beispiel ein Just Dance ist für Ubisoft. Und du merkst, sie versuchen mehr und mehr ihre Zielgruppen zu erweitern. Und das ist ein smartes Manöver. Also das Riders Republic, das Rocksmith Plus. Du merkst, sie suchen da Anschluss zu interessanten neuen Zielgruppen, die vielleicht entweder mit Gaming relativ wenig zu tun haben, weil sie irgendwie, weil das halt einfach nicht ihr Ding ist, oder auch zu jüngeren Zielgruppen. Ja, das ist ja die Strategie, die auch in Rainbow Six Siege mehr und mehr gefahren wird, das Ganze ein bisschen mehr die UI zu überarbeiten, die Ansprache zu überarbeiten, die Lore zu überarbeiten, dass es alles ein bisschen mehr so All Ages wird, alles ein bisschen mehr, nachdem ja jetzt Hyperscape oder wie es hieß, Hyperscape, ich kann mir den Namen einfach nicht merken, nachdem das halt auf jeden Fall nicht so gut funktioniert hat. Du siehst aber trotzdem, Ubisoft versucht, diese All-Ages-Multiplayer-Erfahrungen irgendwie zu verankern in dieser Zielgruppe. Ja, sie hatten auch, glaube ich, auch dieses Roller Champions, wo man jetzt nichts gesehen hat. Und eben mit Riders Republic und so weiter versuchen sie halt mehr und mehr halt das sich zu erobern. Und das kann, wie gesagt, ein sehr smarter Move sein. Es ist halt nur, wenn man jetzt so sagt, ah, ich will aber Assassin's Creed und Far Cry und was zu Prince of Persia und irgendwie mehr von dem Star Wars-Spiel und Skull and Bones und so. Aus der Perspektive war es natürlich ein bisschen mau. Aber auch da, wie gesagt, man muss wirklich da auch so ein bisschen mal aus der eigenen Blase raus und sich überlegen, okay, aus welcher Perspektive ergibt das denn Sinn, was Ubisoft da gezeigt hat? Und da findet sich schon was.
Ja, ich finde halt, Ubisoft hat so seine zwei Gesichter. Das eine ist halt dieses Blockbuster Open World Ubisoft mit Assassin's Creed, mit Far Cry, jetzt auch mit dem Avatar-Spiel natürlich, was sie zum ersten Mal gezeigt haben. Und was, also ich finde, ich bin jetzt das absolute Gegenteil eines Avatar-Fans, muss ich ehrlich sagen. Aber das sah ganz cool aus. Das ist diese eine Seite.
Ja, gut aussehen konnte Avatar ja immer schon, ja, ne?
Das stimmt. Und die andere Seite von Ubisoft ist so ihr eigener. Eigentlich sind sie ihr eigenes Indie-Programm mit intern in der Firma. Also das, was Electronic Arts quasi mit EA Originals oder so auslagert dann, also kleine Studios zu unterstützen, kleine Teams und kreative Ideen natürlich auch, weil man weiß, dass jede kreative Idee da draußen das nächste Minecraft werden könnte. Und dann wäre es ja cool, wenn man sie selber im Portfolio hätte und nicht dann die anderen, die sie einem wegschnappen. Also jeder große Publisher versucht sich so sein Indie-Biotop irgendwie zu halten. Microsoft macht das genauso, Take-Two hat Private Division und so weiter. Ubisoft macht das selber. Also sie haben selber so kleine Teams, auch dann bei Ubisoft Montreal, bei den großen Studios, die sich auch mal an Experimente setzen und irgendwie kleine Sachen ausprobieren können in der Hoffnung, dass sie groß werden. Und das ist so, das zeigt halt auch, wie divers einfach dieses Portfolio ist von Ubisoft. Also die probieren sich in allem mal aus und auf allen Plattformen, die sie irgendwie auch kriegen können, haben ja auch viel Virtual Reality gemacht, während andere schon wieder gesagt haben, ja, was ist das oder so, setzt sich das durch, spielt das noch wer und so. Also das finde ich halt immer noch ganz spannend zu sehen, was da immer bei rauskommt und manchmal kommt ja auch nichts bei raus, siehe Skull and Bones, was auch immer damit jetzt ist.
Aber manchmal schon. Also
ja. Ich wollte nur noch einwerfen, weil wir reden ja auch über Enttäuschungen. Also das war die schlimmste Enttäuschung der ganzen E3, als Eve da steht und sagt, ja, wir haben ja auch Franchises, wo wir das Vertrauen von anderen bekommen für Franchises und wir zeigen jetzt mal, was man so mit Next-Gen-Technik alles machen könnte und dann macht halt dieser Shot auf von einem Dschungelplaneten und mein bester Freund und ich waren beide so, das muss Star Wars sein, das ist Star Wars. Und dann sieht man diese Avatar. Und ich mag Avatar, aber ich bin ins Leid gefallen. Das wäre mein absolutes Highlight gewesen, wenn es nur 30 Sekunden gewesen wären. Und dann sind es nicht die Ewoks, sondern
Die Navi. Auf Twitter gab es die Enttäuschung auch noch in die andere Richtung. Wir hatten hier auch in unserer, wir machen hier am Anfang des Streams immer so eine Twitter-Meme-Schau, was so gesagt wird. Und da war das dieses Anakin-Meme, das hier aktuell immer rumgeht, so Ubisoft, we're making a new Avatar-Game. The Last Airbender, right? The Last Airbender, right?
Das ist ja auch
also das gewesen. Leider nicht ganz das richtige Avatar. Derweil gab es auch noch andere Enttäuschungen. Ich habe den Namen gerade vergessen. Go in irgendwas hier. Go it on the floor sagt, meine Frau war mega angry, weil nichts zu Siedler kam. Das, klar, schön wäre es gewesen, ne? Aber das dachte ich mir vorher schon. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Siedler dieses Jahr jetzt endlich mal wieder erwähnt wird, zumindest, aber wenn Ubisoft das zurückbringt, dann auf der Gamescom, nicht auf der E3. Weil dann wollen sie das auch wo machen, wo das Publikum dafür da ist. Und auf der E3, das Publikum weiß nicht mal wirklich, was ein Aufbauspiel eigentlich ist. Und nee, das klingt jetzt wie Übertreibung. Aber wisst ihr noch, als, ich glaube, vor 2 Jahren oder sowas, oder, nee, gut, das Spiel ist schon länger draußen, aber es war mal Anno 1800 auf der PC Gaming Show. Und da sind dann die Entwickler rausgekommen und ich so, geil, Anno. Und die haben einfach erstmal erzählt, was Anno überhaupt ist. Und ich so, ja, ich weiß, was Anno ist. Ich dachte, ihr sagt mir ja was Neues über den nächsten Anno-Teil, über Anno 18. Nee, es ging nur über die Serie grundlegend vorstellen, weil das amerikanische Publikum nicht weiß, was Anno ist. Und die wissen auch nicht, was Siedler ist. Ja. Also ein bisschen mehr inzwischen schon bei Anno. Es hat ja doch ein bisschen international ist es geworden, aber es sind nicht viele.
Ja, du warst dieser eine Typ im Publikum, der so alle um sich herum so anstupst und sagt, Alter, jetzt kommt Anno! Anno! Geil, oder? Jetzt kommt Anno! Und
also, ja, Heiko Klinge!
Ja, so, und das alles setzen sich dann so einen Platz weiter weg von dir, wie in der U-Bahn, genau, wenn jemand so vor sich hinredet.
Aber tatsächlich macht eben, also die Aufbauspiele sind ja auch nochmal ein Beispiel dafür für Ubisofts durchaus diverses Portfolio, weil es ist ja eben so, sie haben einige der besten Aufbauspiele der Welt im Portfolio. Und eins meiner ersten Presseevents aller Zeiten, da war ich noch Praktikant, war ein Ubisoft, wir stellen mal kleine lustige neue Ideen vor. Und da war Far Cry Blood Dragon damals und Call of Juarez Gunslinger. Zwei fantastische Shooter, die selbst ich gerne mochte, wo ich immer Shooter mag, weil die so gut waren. Also tatsächlich hat Ubisoft diese zwei Gesichter, wie ihr sagt.
Und worüber man auch natürlich weniger redet mittlerweile, aber Ubisoft hält ja auch nach wie vor alten Spielen die Treue auf eine Art und Weise, die einfach, also der Wahnsinn ist, dass For Honor immer noch neue Seasons bekommt mit neuen Inhalten. Das ist ein Ghost Recon Breakpoint. Da haben sie es ja wirklich geschafft. Also, sie haben ja alles rausgenommen aus diesem Spiel, was sie ursprünglich als das coole Neue verkauft haben und damit den Fans das gegeben, was sie eigentlich wollten, nämlich einen super coolen Modern Military Koop-Shooter. Und auch da sind sie halt immer noch dran am Schrauben, um dieses Spiel besser zu machen und lassen es im Prinzip nicht drauf sitzen, dass das zum Release so eine Enttäuschung war. Und das gilt halt für alle ihre Spiele, Rainbow Six und so weiter. Ich muss jetzt nicht alles aufzählen, aber wie lange Ubisoft auch ältere Spiele supportet, wie sie da ihre Communities, es war ja auch sehr viel Gerede von wegen, ja, Community, Community, Community die ganze Zeit, ist ja auch schön, ne, ist auch gerne mal so ein bisschen, ne, PR, bla, bla, aber sie leben das ja schon, dass sie wirklich versuchen, ihre Communities immer wieder zu belohnen, wo man dann schon die Frage stellen muss, wie viel Sinn ergibt es denn wirklich noch, For Honor richtig zu befüttern mit Content. Aber sie machen es. Und damit halten sie sich halt ihre Spielerzahl von, ich weiß nicht, 10.000, 20.000 Leuten auf allen Plattformen. Das ist auch wieder cool.
Ja, aber Demi, es wird jetzt schon im Chat etwas gesagt, was du sicher auch sehr fühlst. Facets of Flow, ich brauche halt ein neues Splinter Cell.
Ja. Tja.
Ja, ne?
Tja.
Dann. Ich auch.
Ja. Aber wenn wir jetzt schon bei kleineren Ideen und sowas waren, kommen wir doch dazu mal. Was waren denn für euch eure schönste Überraschung, euer schönstes Nicht-AAA-Spiel, muss auch nicht überraschend gewesen sein, sondern etwas so im kleineren Bereich, was euch ein wenig angetan hat? Ich kann auch anfangen, wenn ihr noch überlegen wollt, ansonsten, aber Micha ist schon so
ich hatte gedacht, du, nee, aber ich, viele.
Ich kann ja, auch gerne nicht. Du hast schon so, als würdest du direkt platzen vor dem, was du sagen willst.
Tue ich auch, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil es gab so viel Kleines jetzt auch zu sehen bei der E3. Also wahrscheinlich auch ihr jetzt zu Hause werdet denken, mein Gott, ja, es gibt irgendwie 126 Spiele, die man erwähnen kann, aber ich sage jetzt einfach eines, was mir aufgefallen ist. Und das war Ixion. Dieses Weltraumaufbauspiel, wo man sich so eine Raumstation baut und das so ein bisschen Frostpunk-ähnlich sein soll, weil man da auch halt dann irgendwie schwierige Entscheidungen trifft, so moralische Entscheidungen, was man jetzt auf dieser Raumstation da anstellt, auf der so mit die letzten Überlebenden der Menschheit durchs All gondeln und sich um Ressourcen balgen mit irgendwie anderen Überlebenden. Und ja, natürlich ist es das Frostpunk-Prinzip einfach nur ins All versetzt, aber ich habe nur diesen Ankündigungstrailer gesehen, mit diesem, wo es ja darum geht, dass die Menschheit irgendwie so einen neuen Sternenantrieb erfindet und zerlegt dabei den eigenen Mond. Trottel. Sorry, wenn ich jetzt den Trailer gespoilert habe, aber ich meine so langsam nicht. Und ich fand das vom Konzept her richtig cool. Und jetzt kommt Shame on Me, die Geschichte dahinter, weil mich die Entwickler schon im April angeschrieben hatten und in der E-Mail stand groß, hier noch vertraulich, aber wir machen quasi Frostpunk im Weltraum. Und ich habe diese E-Mail gesehen und man muss dazu sagen, wir bekommen pro Tag irgendwo für 30 davon, in denen sowas steht. Und ich habe mir gedacht, ja, klar, nee, also, ja, nee, kündig's erstmal an und hab's halt vergessen. Und das war jetzt halt vor 2 Monaten. Und heute habe ich dann geguckt in meinem Postfach, oh mein Gott, haben wir da einen Kontakt? Wir müssen mal mit den Leuten reden, die das machen, was da für Ideen drin stecken und wie es dann auch später halt einfach gameplay-technisch umgesetzt wird. Und bin dabei auf diese E-Mail gestoßen, die ich damals schmählich ignoriert hatte. Sonst würde ich jetzt schon mehr darüber wissen. Ja, Schande
aber über das mich. War aber auch Das war aber auch genau mein Problem damit, weil ich dachte auch so, ah, neues Aufbauspiel im Weltraum, bin ich immer voll am Start dafür. Und dann ein Trailer, der halt null Gameplay zeigt. So, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich mich drauf freuen soll oder nicht. Wird's gut? Wie sieht's überhaupt aus? Das fand ich halt, das fand ich gerade eben, weißt du, so große AAA-Spiele können sich's ja auch ein bisschen leisten irgendwo, weil auf Starfield sind die Leute eh gehypt. Aber ich fand bei diesem Ixion ein bisschen komisch, dass Was bleibt denn jetzt hängen bei den Leuten? Also, wenn du jetzt nicht gerade Michael Graf bist, der sofort drauf anspringt, weil alles im Weltraum ist direkt gut.
Ja, aber wen interessieren denn andere Meinungen? Also, das aber, ist ja, das solche Spiele werden nur für mich gemacht.
Was man zumindest sagen muss, es kam auch heute bei uns bei den Live-Zahlen auf der GameStar.de auch sehr, sehr gut an. Und das ist, also ich finde es interessant, man hat ja gerade so ein bisschen so eine Aufbauspiel-Inflation. Es gibt ja sehr viele Aufbauspiele gerade. Aber die Nachfrage ist auch wirklich enorm. Also egal, was es ist, wenn wir im Moment sagen, Aufbauspiel mit Mittelalter, Aufbauspiel mit Frostpunk im Weltall, ja, dann das nehmen die Leute sehr gerne an. Also da ist eine große Nachfrage. Auch wenn Maurice natürlich recht hat, das hast du ja auch schon gesagt, Micha. Am Ende gibt es dann relativ wenig Gameplay zu sehen. Aber viele Leute fanden das auch interessant in unserer Community.
Ich glaube, die Sache bei diesen Aufbauspielen ist halt die Inflation, die du erwähnst, die zeichnet sich mehr ab, als dass sie wirklich schon da ist. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Aufbauspiel im Mittelalter spielen will, dann weiß ich, ah, es kommt ja Viking City Builder und es kommt Manor Lords und es kommt vielleicht auch das Siedler Reboot irgendwann mal. Aber was kann ich denn aber jetzt spielen? Und deswegen freuen sich alle immer, wenn ein neues Spiel davon angekündigt wird, weil endlich mal vielleicht eins davon dann auch mal erscheint. Während wenn dann eins mal rauskommt, dann sind sie oft leider gar nicht so geil, wie jetzt neulich dieses Frozenheim zum Beispiel, das auch cool aussah. Aber auf Steam kann man auch Gameplay-Screenshots sehen, sagen Leute gerade zu Ixion. Da habe ich noch gar nicht hingeschaut.
Ja, die gibt's, genau. Also Screenshot gibt es, genau. Aber wie es konzeptionell funktioniert und was da so an Mechanismen drin steckt, das muss mir jetzt halt jemand erklären. Beziehungsweise nicht mir, sondern die Kollegin Nathalie hat demnächst, ich glaube sogar noch diese Woche, ein Interview dazu. Also,
ja, geil.
Mal gucken, was da so passiert. Was gibt's noch?
Was war denn bei dir, Dimi, ein kleines Highlight für
bei
dich?
Bei mir war es auch da wieder auf der Microsoft PK, das Replaced. Das war ein Spiel, wie kann ein Spiel so geil aussehen? Also, beziehungsweise, vielleicht ist es gar nicht das Spiel und es war nur der Trailer, aber ich habe oft das Gefühl, was Pixel Art angeht, habe ich einfach alles gesehen. Das ist ja so, das war ja schon vor 5 Jahren totgetreten, diese ganzen Pixel Art Spiele und Retro Spiele und sonst irgendwas. Und ich habe ein riesen Herz für Retro. Aber dieses Replaced hat dem noch mal eine Note gegeben, dass, wie gesagt, ihr müsst euch das einfach mal selbst anschauen. Und natürlich auch, ich mag auch generell so Retro Science Fiction, auch mit diesem alten Boot-Up-Screen direkt am Anfang. Aber dann auch diese Bilder, die man gesehen hat, wieder halt gespielt wird, auch mit Shadern und tiefen Ebenen und so weiter, eigentlich in einer 2D-Welt und so. Ich habe noch keine Ahnung, was das genau für ein Spiel wird. Ob das irgendwie, also es wirkt ja sehr so Cyberpunk, KI, Science Fiction, aber das wirkt im Moment eh alles. Aber der Trailer, das hat mich richtig, richtig beeindruckt. Und das war für mich so mein kleines Highlight, das rausgestochen ist.
Ja, voll. Sagen auch viele Leute jetzt, es sieht aus wie The Last Night. Da sind wir heute dann nämlich auch wieder drauf gestoßen, als wir über Replace gesprochen haben. Das wurde ja 2017 auf der E3 gezeigt, mit diesem beeindruckenden Trailer damals, auch mit dieser coolen Pixelart, mit diesem genialen Grafikstil, den es hatte, und ist dann aber in der Versenkung verschwunden, weil die Entwickler auch selbst gesagt haben, sie waren überrascht. Also das fand ich dann auch irgendwie so, sie waren überrascht, dass das Spiel so gut angekommen ist und mussten dann erstmal gucken, dass sie ihr Team aufgebaut kriegen. Aber scheinbar wird daran noch gearbeitet. Und ich habe die auch sofort dann angeschrieben. Und der Entwickler hat auch heute, wo wir diesen Podcast aufnehmen, auf Twitter gepostet, hey, er findet's ja cool, dass es Spiele gibt, die zumindest für ihn so aussehen, als wären sie ein bisschen inspiriert von dem, was sie damals gezeigt haben. Mit Anspielung natürlich dann auf Replaced. Und mit dem will ich auch mal reden und fragen, was denn aus dem The Last Night geworden ist oder was daraus noch wird.
Und es gibt ja echt im Moment ein paar Spiele, die auch mit dieser Art von Grafikeffekt spielen. Ich meine, Octopath Traveler war da das erste, das so mit diesen tiefen Ebenen gearbeitet hat, mit diesem 2D-Look. Dann gibt's ja von Square, glaube ich, jetzt dieses andere Spiel, ich habe den Namen vergessen, das sehr ähnlich aussieht. Und es gab jetzt auch auf der E3 dieses Ejuden oder so, wie es heißt. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Was ja eigentlich 2 Spiele sind, so ein Prolog-Spiel und dann das richtige Spiel, was im Prinzip ein neues Suikoden ist, wo, glaube ich, bei uns in der kompletten Redaktion nur Mary und ich überhaupt etwas fühlen. Aber ich fühle sehr viel. Also ein neues Suikoden auch von dem Original-Director von Silk Road 1 und 2 mit 100 spielbaren Helden, Rollenspiel und so, das könnte auch sehr, sehr cool werden. Also das ist auch eins von meinen kleinen Highlights.
Wobei der Grafikstil im Lauf unserer durchgehenden Stream-Coverage hier von, oh, ist das cool, zu einem Running-Gag regelrecht geworden ist, weil irgendwie es so viele Spiele gab, die alle diesen, wir sind 2D, aber sehen aus bisschen wie 3D durch die Beleuchtung-Look hatten. Allein auf der PC Gaming Show waren ja, glaube ich, 3 oder 4 dann nochmal.
Stimmt, ja.
Dass Michi irgendwann regelrecht verzweifelt daran ist, dass er sie nicht mehr auseinanderhalten konnte, wie viele das halt waren. aber es sieht ja schon cool aus. Von daher soll man es ihnen ja vergönnen. Wobei Jar Jayus gesagt hat, ich habe mich satt gesehen an den Pixel-Spielen. Was ich auch nachvollziehen kann. Aber es sagt auch gerade jemand.
Ich wollte nur fragen, was erwärmt denn dein schwarzes Herz noch an kleinen Spielen?
Tatsächlich ein Spiel, über das noch kaum jemand geredet hat, aber gerade hat jetzt Crysis 3000 gesagt, hi, sagt mal was über Soulstice. Dieser Souls-Klon, der, glaube ich, auf der PC-Gaming-Show angekündigt wurde. Der, finde ich, recht cool aussah. Das war halt auch so ein Souls-like-Ding. Man kennt sie inzwischen, wurde, glaube ich, von Elden Ring auch ziemlich überschattet. Hatte für mein Dafürhalten, sah nach einem netten Kampfsystem aus. Schöne, düstere Mittelalterstimmung bin ich immer für am Start. Und bisschen schneller als ein Dark Souls es ist. Das einzige Souls-like, das ich ja je gespielt habe, war Bloodborne, das ich deswegen auch mochte, weil es ein bisschen flotter war und ein cooles Setting hatte. Und genau, aber man weiß noch nicht wirklich viel darüber, deswegen. Aber man steuert wohl 2 Charaktere gleichzeitig und diesen Geist, der auch eigene Attacken hat. Ich fand, das sah ganz cool aus, aber hat keine großen Wellen geschlagen. Aber ich fand es irgendwie interessant.
Das ist halt auch wieder so, das ist das Schwierige, gerade bei Souls-Likes. Man kann halt wirklich erst einschätzen, ob das der Hammer ist, wenn es dann da ist. Weil ich finde, die sehen sehr oft in den Trailern gut aus. Ich bin da auch voll bei dir, Maurice. Aber da ist es dann wirklich am Ende, wie fühlen sich die Treffer an? Ist dieses Spiel wirklich komplett fair? Oder ist es halt, hat es halt so Cheese-Sachen, ist die Balance nicht gut oder so? Es kann halt so viel schief gehen dabei, Dark Souls zu imitieren. Aber ich wünsche dir natürlich, dass es klappt, einfach weil ich sehen will, dass du mehr Souls-Spiele spielst.
Ich meine, ich muss ja auch Elden Ring natürlich spielen, ja, wenn da George R. R. Martin macht. Das komme ich ja eh nicht drum rum, weil er schreibt ja keine Bücher mehr offensichtlich. Das heißt, wenn ich noch irgendwie seine Lore und sein Schreiben genießen will, muss ich halt jetzt das nehmen, was er mir vorsetzt, was in dem Fall jetzt halt ein Souls-like ist. Ich verstehe auch nicht, warum er nicht lieber irgendwie bei Obsidian das nächste Tyranny schreibt oder sowas, aber wenn das halt sein Ding ist, dann ist das jetzt sein Ding.
Ja. Wobei From Software ja sagt, dass Elden Ring sehr forgiving sein soll für ein Souls-like-Spiel. Ja, also sie sagen, es wird ja nicht so, du kommst nicht in so Sackgassen wie in Sekiro oder sowas, sondern du kannst dann auch in der Welt Gebiete umgehen, die dir zu gefährlich erscheinen. Du musst nicht mal alle Bossgegner plätten, sondern kannst da auch welche auslassen, um quasi zum Ende zu kommen. Ob du dir dann die komplette Story zusammenpuzzeln kannst oder nicht, das weiß ich nicht. Aber also zumindest so, ich denke mir nämlich auch, weil ich habe auch so Souls-Spiele, ist auch, ich habe keinerlei Frusttoleranz, keine. Also fragt man
vor,
ich hatte am Wochenende fast mein Fahrrad in die Hecke geschmissen, weil eine dumme Schraube sich da nicht richtig reindrehen ließ. So, also ich besitze keinerlei, null. Und deswegen, ich kann das nicht spielen. Aber ich denke mir auch, okay, wenn jetzt eins kommt, wo man jetzt vielleicht halt nicht an jeder Ecke sich zu Tode fluchen muss, das will ich dann auch haben. Da sind wir jetzt in Bereichen, an denen ich mich mit anfreunden kann. So.
Und es sieht halt auch schon auch echt cool aus. Also es haben ja sehr viele Leute die Grafik auf einem rein technischen Standpunkt kritisiert, kann ich sogar irgendwo nachvollziehen. Aber die Designs sind halt Hammer. Also ich mag dieses, da trifft halt düstere europäische Fantasy ein bisschen abgedrehte japanische Kreativität an einer Kreuzung, an der ich mich sehr gerne aufhalte, sagen wir mal so. Also ich mag diesen ganzen Stil hier, der taugt mir schon ziemlich. Genau, wir müssen allmählich in Richtung Ende kommen. Ich wollte ein Spiel noch ansprechen, das im Chat schon mehrfach genannt wurde bei den kleinen Highlights und bei dem ich weiß, dass zumindest Micha, du auch erfreutere warst und ich ebenso. Plague Tale 2 war
natürlich
für viele Leute eine sehr schöne Überraschung.
Also Plague Tale ist natürlich, da hat man ja auch noch nicht viel von gesehen. Es war ja auch nur eigentlich so ein CGI-Trailer, den sie gezeigt haben. Aber das erste Plague Tale war einfach vor der Atmosphäre her fantastisch. Ja? Und Natürlich, ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht, was so richtig die Story im Detail sein wird vom zweiten Teil, aber ich will einfach in diese Welt wieder zurück. In dieses düstere, verseuchte Frankreich des Mittelalters, um da
was,
halt
was
irgendwie
sagt das ums über dich, Überleben dass, zu kämpfen. Dass du da zurück willst, wo die Ratten sind, in Scharen und Horden und
ich komme halt vom Land. Ekelhaft ist. Ja, also das, ne, ich bin halt auf dem Dorf groß geworden und da will ich wieder hin zurück. Nee, aber es ist halt einfach, es war ja von der Spielmechanik jetzt auch nicht, sagen wir mal, großartig innovativ, sondern eher so ein bisschen Last of Us im Mittelalter. Aber ist ja egal, diese, auch die Story dann mit den beiden Geschwistern, die du gespielt hast und so, da halt mitzuleiden und mitzufiebern, wie die sich da durch überleben, durch diese Rattenapokalypse, war toll. So, und das nochmal zu erleben und die Storytelling-Stärken da nochmal auszuspielen, da hätte ich Bock drauf. Oder habe ich Bock drauf, ja.
Das ist ja, Black Tide 1 ist bei mir noch auf meinem Pile of Shame, deswegen nur die Nachfrage. Ist das denn eine richtige Fortsetzung? Weil wir leben ja leider in einer Zeit, wo Leute einfach nicht mehr eine 2 hinter ein Spiel schreiben können, ja, sondern es muss halt, also Requiem, finde ich, ist bei mir sehr weit oben auf der Liste an Bullshit-Wörtern, die man eigentlich nicht mehr benutzen darf, zusammen mit Origin und Redemption und sonstigen
ja.
Sequel-Namen. Aber ist das eine richtige Fortsetzung? Oder?
Ja, das knüpft direkt an anscheinend. Und du spielst auch die gleichen Figuren wieder und du spielst halt deren Story weiter. Man weiß noch nicht viel, aber ich fand es erstmal interessant, dass das Spiel überhaupt fortgesetzt wird, weil ich habe gedacht, so das erste Plague Tale war halt, womit die sich über Wasser gehalten haben, bis sie jetzt ihre Flight Simulator Millionen einkassieren und nie wieder irgendwas machen müssen, wie so ein komisches Mittelalter-Story-Abenteuer, das dann irgendwie gar nicht AAA ist. Aber es freut mich umso mehr, weil Plague Tale war so ein Spiel, dessen Existenz und vor allem dessen Erfolg mich sehr gefreut haben, dass so ein Spiel einfach so eine schöne, kleine, atmosphärische Singleplayer-Story auch noch richtig gut erfolgreich sein kann. Nicht natürlich auf einem Call-of-Duty-Level, aber einfach kommt gut an, die Leute reden drüber, die Leute freuen sich über einen zweiten Teil, ein zweiter Teil ist finanziell rentabel, das finde ich einfach schön.
Ja. Mein so ein bisschen, was so kleine, aber bezaubernde Spiele angeht, mein Geheimtipp, eigentlich ist es kein Geheimtipp mehr, weil Peter Bartke schon die Hölle rausberichtet hat aus dem Thema, aber ist Fawning Frontier. Das ist ja dieses Weltraumspiel, was eigentlich von einem einzelnen Entwickler stammt, der daran schon seit Ende der 90er Jahre rumexperimentiert und einzelne Module gebaut hat und Sachen ausprobiert und jetzt halt endlich an dem Punkt ist, wo er ein richtiges Spiel draus machen kann. Darüber hat Peter schon viel berichtet und ich war damals schon entsneidisch auf ihn, weil ja, es ist zwar ein 2D-Weltraum, aber es ist nicht so dreidimensional wie Homeworld. Also wer das mag, ist da eher nicht gut aufgehoben. Aber du kämpfst halt um komplette Sonnensysteme, die du dann auch ausbaust mit Raumstationen, musst Ressourcen hin und her schippern, Nachschubwege einrichten und natürlich auch die gegnerischen überfallen, um deine Raumschiffe zu versorgen. Die Schiffe designst du selbst und Aufklärung wird sehr wichtig sein. Also du musst überhaupt erstmal das Gebiet auskundschaften mit Sonden, die dann manchmal auch irgendwie Unsinn zurückmelden und dann halt irgendwie einen Schlachtkreuzer als Asteroiden erkennen. Du siehst erst, gegen was du kämpfst, wenn du dann dorthin fliegst tatsächlich, um anzugreifen. Also es ist auch immer dieses Spiel mit dem Risiko und mit dem Unbekannten. Also das fand ich schon sehr, sehr cool und habe aber immer gedacht, dem fehlt eine Singleplayer-Kampagne. Warum machen die keine Singleplayer-Kampagne? Ja, es wird nur von einem Typen entwickelt, ist mir doch egal. Ja? Der soll halt eine Singleplayer-Kampagne bauen. Und jetzt hat er endlich einen Publisher gefunden, ist ein neu gegründetes Unternehmen, Hooded Horse heißt das. Ist auch ein geiler Name eigentlich, das vermummte Pferd. Hat ihm quasi den Geldkoffer geöffnet und ermöglicht ihm jetzt, eine Singleplayer-Kampagne zu bauen, die dann auch das erste sein wird, was man von Fawning Frontier spielen kann im Early Access. Also es geht noch dieses Jahr in den Early Access mit dem ersten Kapitel der Kampagne. Es wird ungefähr 10 Stunden lang sein, die Kampagne insgesamt 30 und dreht sich halt drum, dass du irgendwie die Einwohner oder die Flotte spielst des Saturnmondes Titan, die sich auflehnen gegen den Mars, der halt so die dominante Militärmacht ist im Sonnensystem. Und später breitet sich dieser Konflikt auch auf andere Sonnensysteme aus, die dann zufallsgeneriert werden, sodass jeder auch ein bisschen eine andere Kampagne erlebt. Die eigentliche Story ist linear, aber es gibt auch so, so quasi generierte Nebenmissionen, die dann aus der Spielsituation heraus entstehen. Irgendwie eine Rettungsmission für einen Kapitän, der irgendwie gefangen genommen wurde und verhört wird vom Feind und so, solche Sachen. Und geil, ja, also das wird jetzt sicher nicht irgendwie groß Zwischensequenzen geben, sagt er, da die kann er irgendwie nicht bauen oder gibt's keinen Editor für in der Engine, sondern einfach nur so Missionsbildschirme, die der dann immerhin vertont, erklären, was du als nächstes tun sollst. Aber es sieht toll aus, es ist Weltraumstrategie, es hat spannende Spielelemente mit diesen Nachschubrouten und der Forschung und das noch über mehrere Sonnensysteme hinweg, sodass du vielleicht sogar so an mehreren Fronten kämpfen musst. Und ha, toll. Also da freue ich mich drauf. Aber es bin auch vielleicht
nur ich. Direkt im es wird im Chat direkt die Assoziation gemacht, die ich auch gemacht habe. Spacer gegen Marsianer, kommen nur noch die Earther dazu und dann ist es quasi das Strategiespiel zu The Expanse.
Richtig.
Ja.
Ja, und nichts an The Expanse kann schlecht sein. Außer manche Folgen.
Ja, ich mochte es gar nicht so, aber ist schon ganz nett.
Das pures Entsetzen steht mir ins Gesicht geschrieben, für alle, die das jetzt als Podcast hören. Pures Entsetzen. Also war nicht alles gut.
Aber ja, dann kommen wir doch mal noch zu purem Entsetzen als letzten Themenblock für heute. Gab es was, und fangen wir doch dann mal bei Dimi an, weil Micha offenbar hier nur komisches Zeugs erzählt. Gab es was euch richtig enttäuscht hat? Entweder etwas, das gezeigt wurde und doof war, oder etwas, das nicht gezeigt wurde und du dir vielleicht zumindest realistisch erhofft hast? Also sagen wir es mal nicht, es war enttäuschend, dass zum 10. Mal in Folge kein Splinter Cell kam, weil mal ehrlich, wer hat damit gerechnet? Gab es eine echte Enttäuschung für dich, Dimi?
Schwierig. Ich glaube, was mich ein bisschen enttäuscht hat, war, dass ich das auf der Ubisoft-Pressekonferenz wirklich gar kein Spiel, also gar keiner von den Wackelkandidaten aufgetaucht ist. Man wusste ja schon sehr viel, dass das Sands of Time, also das Prince of Persia Remake, dass das vom Tisch ist. Aber ich hatte trotzdem einfach so ein bisschen Hoffnung, dass sie noch was zeigen zu einem Beyond Good and Evil oder auch zu dem Skull and Bones, ja. Also wir machen uns ja so ein bisschen, also viele machen sich so ein bisschen drüber lustig, dass Skull and Bones halt ewig jetzt geschwiegen hat. Aber das war genau die richtige Entscheidung. Ich habe ja damals vor Jahren auf irgendeinem Presseevent dieses Spiel angespielt. Das war grundlegend kaputt als Multiplayer-Spiel. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Und ich bin schon neugierig, wenn sie jetzt wirklich da noch mal rangegangen sind und das im Prinzip grundlegend umgeworfen haben, was das für ein Spiel werden könnte. Also ich habe immer noch die Idee, also ja. Ich finde immer noch diese Black Flag-Idee halt cool, da draußen ein eigenes neues Spiel zu machen. Vielleicht auch ein Franchise, das losgelöst ist von Assassin's Creed. Und dass man halt von all diesen Sachen, von diesen Kandidaten gar nichts gesehen hat und kein Splinter Cell da war, das fand ich ein bisschen enttäuschend. Das war so am ehesten wo es mir ein bisschen irgendwie zu wenig war.
Da gebe ich dir recht. Skull and Bones hätte mich auch gefreut, nachdem es schon wieder rebootet wurde, weil ich so ein richtig cooles Fluch der Karibik-Style-Spiel eigentlich cool fände. Aber das gab's ja dann tatsächlich bei Sea of Thieves stattdessen. Von daher sogar mit dem echten. Das war die größte Überraschung für mich. Jack also, Sparrow. Also das, wo ich am allerwenigsten mit gerechnet hätte, eine legit oder auch wie es klang, mit dem echten Johnny Depp als Sprecher und so, müssen wir jetzt gar nicht groß diskutieren, aber das war das, wo ich am meisten dachte, so, wait, what? Aber wir waren bei Enttäuschungen. Micha, hattest du auch eine?
Also ich meine, es gibt natürlich vieles, was nicht gezeigt wurde oder was man sich wünschen könnte, auch von so einer E3. Allein schon, dass Eidos Montreal lieber ein Guardians of the Galaxy Spiel machte als ein Deus Ex oder so. Es ist aber jetzt nichts, wo ich sage, also ich meine, das kommt ja, also außer ein neues Deus Ex, das kommt vielleicht nicht, aber es kommt ja auch vieles noch, weil die E3 ist ja doch jetzt nicht so das komprimierte Groß-Event gewesen, sondern es folgt ja noch einiges nach. Jetzt mit EA macht noch ein Event im Juli, Sony wird sicherlich auch noch das eine oder andere zu zeigen haben, wenn es um die PS5 geht, und so weiter und so fort. Also sonst hätte ich jetzt auch gesagt, naja, Dragon Age würde ich halt zum Beispiel gerne mal sehen oder vielleicht irgendwas mal zum neuen Mass Effect hören oder sowas von BioWare. Oder, also ja. Tausend Sachen. Was eher vielleicht ich ein bisschen schade fand, ist, dass es dann auch Shows gab, wo man gemerkt hat, naja, so viel haben sie gar nicht zu sagen. Also, dass Gearbox unbedingt eine eigene Show machen muss und sich nicht stattdessen halt irgendwie auf dem PC, auf irgendeiner dieser Summer Games Fest oder was auch immer dann da mit einklingt, sondern dann halt auch relativ viel Zeit füllt mit wir haben nichts, ja, so mehr oder weniger. Da hätte vielleicht ein bisschen mehr Komprimierung gut getan. Auch die Prime Matter Show von Koch fand ich jetzt ehrlich gesagt von der Dramaturgie her eher nicht so knallig, ja, sondern eher trocken und sowas. Also da hätte es dann vielleicht auch gut getan zu sagen, okay, also ich muss jetzt auch nicht alles unbedingt zeigen, was ich habe, sondern es soll ja auch eine Highlight Show sein und wenn ich jetzt nicht so viel zu zeigen habe, dann muss ich jetzt auch keine nichts so Großes aufziehen. Aber das ist jetzt wirklich nicht schlimm. Ich bin eher im Gegenteil froh, dass es diese E3 wieder gibt und dass wir halt weiter dass es immer noch auch jetzt in digitalen Zeiten einfach diese Partywoche wiedergibt, die wir feiern können. Und mein Gott, ich mache das immer noch gerne.
Ich bin jetzt
seit 2003 sitze ich hier, genau hier auch tatsächlich, und bin bei GameStar, und ich finde, es ist immer noch eine tolle Zeit.
Wobei ich halt eben zum Teil fand, dass das, was du erwähnt hast, halt auch gewisserweise ein Gegenargument für die E3 war, dass halt man sagt, der Moment für große Spiele-Announcements ist immer feststehend, diese Messe einmal im Jahr und noch die eine andere, die wir halt, also die Gamescom dann in dem Fall, und dann fühlen sich halt Leute wie Gearbox irgendwie bewogen, auch was sagen zu müssen, obwohl sie nichts zu sagen haben, während ja manche Publisher auch schon inzwischen sagen, wir sind gar nicht mehr bei der E3, wir machen unser eigenes Ding, wenn es uns halt passt. Aber gleichermaßen war halt so dieses zack, Ubisoft und dann Microsoft und so, das war schon auch cool. Mhm. Also dieses Feuerwerk, wenn's klappt, freut mich ja auch. Aber gerade so jetzt nach 1,5 Jahren oder sind es schon 2 Jahre Weltpandemie, wo alle Pläne sich verschoben haben und so, finde ich, hat man halt schon auch zum Teil gemerkt, dieses Konzept, und jetzt kommen wir alle an diesem einen Punkt gleichzeitig zusammen und stellen alle unsere fetten neuen Sachen vor, funktioniert halt auch nur noch zum Teil, weil halt nicht jeder fette Sachen hatte. Zum Abschluss noch eine kleinere Enttäuschung von mir war, und auch wieder ein Spiel, das wahrscheinlich gar niemand groß auf dem Radar hat, dass überhaupt viel stattgefunden hat, war dieses Babylon's Fall von Platinum.
Ja, da bin ich voll bei dir, ja.
Weil wenn du mir beschreiben würdest, ja, es ist ja, ich bin ja ein sehr berechenbarer Spieler in dem, was ich mag. Und Dimi weiß, kann mich ja perfekt imitieren, wenn ich mal nicht im Podcast bin. Aber die eine Sache, wo ich Leute immer überraschen kann, ist, dass ich abgedrehte japanische Third-Person-Action-Spiele mag. Ja, dass Devil May Cry eine meiner liebsten Serien ist. Und wenn du mir jetzt dann sagst, Platinum, ja, die Macher von Bayonetta und im Hintergrund ja auch noch eben mit Veteranen von Devil May Cry und sowas, machen jetzt ein Spiel mit ihrem Kampfsystem und Diablo-Mechaniken, also es soll ja so ein klassisches Hack-and-Slash, haben sie ja gesagt, werden, dann ist das für mich eine solche Traumerfüllung schlechthin. Also das beste Third-Person-Kampfstudio der Welt ja eigentlich fast schon. Also ich glaube, es gibt wenig Konkurrenz zumindest, wenn man Bayonetta nimmt. Macht ein Diablo-Ding. Und da habe ich das Gameplay gesehen und es sah so langweilig aus. So undynamisch, so grafisch altbacken irgendwie auch. Also es hat mich gar nicht gekickt und ich hätte gedacht, es würde mich voll kicken. Ich fand es total schade.
Tja,
ja,
schade.
Ja,
ich sehe es genauso. Also Stalker 2 war auch cool, will mehr davon sehen.
Ja. Da haben wir gar nicht
drüber reden, vergessen. Ist mir gerade noch eingefallen, weil wir auch über den Gewinner gesprochen haben der E3 und das wurde ja auch bei Microsoft mitgezeigt, die halt auch, also tatsächlich die beste Show hatten einfach insgesamt.
Ja, und das können wir zum Abschluss eindeutig sagen, dass Microsoft hat gewonnen und Microsoft musste abliefern und hat abgeliefert. Also wie Dimi sagte, sie haben gesät und gesät und jetzt haben sie geerntet. Und allen Leuten, zu denen ich ja zum Teil auch gehört habe, haben gesagt, oh, ja, ihr braucht jetzt mal was, Leute. Guckt euch an, was Sony alles hat. Haben sie jetzt gesagt, ja, bam, hier sind wir. Ja. Ne? Also das haben sie gemacht. Das mussten sie auch allmählich mal, ne, weil Sony legt halt schon vor mit einem Ratchet & Clank und mit einem Demon's Souls Remake für die PS5 und so. Und jetzt kam halt Microsoft und hat gesagt so, ja, das letzte Wort ist hier lange noch nicht gesprochen. Bis ihr alle mal diese Konsolen besitzt, ne, haben wir auch richtig geile Exklusivspiele am Start. Das denke ich auf jeden Fall. Damit kommen wir allmählich zum Ende dieser Podcast-Folge. Es war mir eine große Freude, mit euch die E3 Revue passieren zu lassen. Für alle, die diese Folge jetzt später noch hören, eine Sache vermisst ihr vielleicht. Wir haben das hier am Montag live aufgenommen. Die Nintendo PK ist am Dienstag noch. Wenn Nintendo jetzt noch die E3 überraschend gewinnt, dann mit Breath of the Wild 2 zum Beispiel oder sowas, dann haben wir das jetzt hier noch nicht gecovert. Aber ich finde trotzdem, wir haben hier ein sehr schönes Fazit gezogen. Ich sag vielen Dank, Dimi, vielen Dank, Micha, vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Damit verabschiede ich meine wunderbaren Podcast-Kollegen an dieser Stelle und wir machen weiter im Stream-Programm. Ich sage adios und bis bald euch beiden.
Tschüss, macht's gut, Dankeschön, ciao, ciao.
Und im Stream-Programm werden wir jetzt weiter... Ah, sorry, wir sind schon...